Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Im Moment beschließt Bundesland für Bundesland sein individuelles Vorgehen, nutzt die Spielräume im Lockdown. Wir berichten hier in der Sendung täglich darüber und auch über den Protest und die Kritik, die sich gegen manche Entscheidungen so stemmen. Die Vielzahl an unterschiedlichen Regelungen in 16 Bundesländern kann man kaum noch nachhalten und sie sorgen für Verwirrung. Britta Ernst, Brandenburgs Bildungsministerin, wird nächste Woche offiziell die Präsidentschaft in der Kultusministerkonferenz übernehmen. Und ich habe sie gefragt, warum es in einer Pandemiesituation wie dieser nicht möglich ist, den Schulbetrieb ausnahmsweise mal einheitlich zu regeln.
Also nach meiner Einschätzung hat die Kultusministerkonferenz im vergangenen Jahr sehr eng beisammengestanden und sich sehr eng abgestimmt und auch ziemlich einheitlich agiert. Wir haben ja das Abitur durchgeführt, dafür haben wir uns recht früh entschieden. Wir haben uns abgestimmt in der Phase der Lockerung, welche Jahrgänge wieder in die Schulen können. Und die Unterschiede resultierten im Wesentlichen daraus, dass unsere Ferien unterschiedlich liegen und dass die Inzidenzen in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich sich darstellen. Das ist jetzt auch der Grund. Die Kultusministerkonferenz hat am Montag einen Stufenplan vorgelegt, wo wir sagen, in welcher Reihenfolge welche Schülerinnen und Schüler, wenn es die lokalen Inzidenzen erlauben, wieder in die Schule gehen können. Bereits im Dezember ist ja auch durch den Bund-Länder-Beschluss sichergestellt worden, dass wir Ausnahmeregelungen für die Abschlussjahrgänge treffen können. Davon haben wir auch Gebrauch gemacht. Und uns war am Montag sehr wichtig, dass wir bei weiteren Öffnungen zuerst mit den Grundschülern weitermachen und im zweiten Schritt dann mit den weiterführenden Schulen in Wechselmodellen. Das, finde ich, ist ein sehr enger und klarer Rahmen. Aber wir haben Bundesländer mit Inzidenzen über 300 und wir haben welche mit 110. Und da bitte ich um Verständnis, dass man dort nicht gleich agieren kann, weil das Bundesland mit 110 möchte die Schulen weiter öffnen, weil, wie Sie auch gesagt haben, für uns jede Unterrichtsstunde zählt.
Halbjahreszeugnisse, Abschlüsse, das haben Sie gerade schon angesprochen. Das war im letzten Frühjahr natürlich ein großes Thema. Da machen sich jetzt auch viele Sorgen, wie das denn dieses Mal gehen soll. Gibt es in der KMK schon Vorsorgepläne dafür, wie Sie mit den diesjährigen Abschlussprüfungen umgehen wollen?
Wir sind erstmal zuversichtlich, dass die Abschlussprüfungen wie geplant durchgeführt werden können. Der Schutz der Abschlussklassen durch die Bund-Länder-Beschlüsse setzt da ja einen ganz wichtigen Rahmen. Aber uns ist natürlich bewusst, dass die Abiturienten, die 2021 Abitur machen, ehrlicherweise durch die Pandemie mehr herausgefordert sind als diejenigen, die 2020 mit ihren Vorbereitungen schon fast zu Ende waren. Wir haben die Schülergruppen sehr im Blick. Wir haben in Brandenburg im letzten Jahr auch eine sorgfältige Lernstandsanalyse gemacht. Wir haben uns vergewissert. Und wenn wir im Februar einigermaßen die Schulen wieder öffnen können, dann denke ich, werden wir keine Probleme mit den Abschlussprüfungen haben. Aber wir sind dabei, in den Bundesländern und auch im Austausch Plan B und Plan C zu erarbeiten.
Um gesund zu bleiben, das verstehen ja alle, ist derzeit vieles nicht möglich. Allerdings sind die Alternativen zum Präsenzunterricht häufig schwierig. Das wissen Sie. Stichwort digitaler Unterricht. Den wollen Sie sich zum Schwerpunkt für Ihre Präsidentschaft in diesem Jahr machen. Lernen und Lehren, guter Unterricht in Zeiten der digitalen Transformation, haben Sie das genannt. Das ist eine ziemliche Aufholjagd, ne?
Ja, aber wir sind ja schon länger in der Aufholjagd. Letztlich der Beginn der Umsetzung des Digitalpaktes mit 5,5 Milliarden Euro, der ja vor der Pandemie auf den Weg gebracht wurde, zeigt, dass wir es ernst nehmen mit der Aufholjagd. Mir geht es darum, dass wir beim Blick in die Zukunft nicht nur über Ausstattungsfragen reden, sondern den roten Faden der Bildungspolitik, nämlich die gute Qualität des Unterrichtes, nicht aus den Augen verlieren und dass wir das auch gut verzahnen. Nach wie vor ist unser Hauptziel, Schülerinnen und Schüler individuell gut zu fördern, die Schwächeren zu unterstützen, auch die Gruppe der schwachen Schüler zu reduzieren, die Gruppe der leistungsstarken Schüler auszuweiten, die soziale Schere zu schließen. Und wir sind überzeugt, dass die digitale Technik hierbei große Hilfestellung leisten kann. Wir müssen nur auch besser noch wissen, wie das genau geschieht. Denn nur weil ein Active Board an der Wand hängt oder ein Endgerät benutzt werden kann, ist nicht automatisch das, was in der Bildungsforschung mit kognitiver Aktivierung genannt wird, automatisch der Fall. Und ich glaube, da muss die Bildungspolitik, die Verwaltung, die Lehrkräfte noch mehr wissen. Und da geht es mir auch darum, Forschungsergebnisse mit praktischem Handeln besser zu verlinken und dazu einen Beitrag zu leisten.
Ja, aber im Moment hört man ja sehr viel davon, dass zum Beispiel Lehrer keine Laptops haben, so wie es versprochen wurde, oder dass es eben auch noch mangelt an einem WLAN und all diesen Dingen. Also wir gefährden ja auch den Fernunterricht dadurch, dass wir eben im Moment diese Ausstattung, die eigentlich ja das Vehikel sind, um mitmachen zu können, nicht haben. Was also sind Ihre ersten Maßnahmen?
Also wir planen auch für eine Zeit nach der Pandemie. Die Nutzung von Videoformaten, von digitalen Formaten ist in der Pandemie etwas anderes, weil es unverzichtbar ist, um Wechselunterricht und Distanzunterricht zu machen. Das ist ja in Nicht-Pandemie-Zeit nicht der Fall. Insofern haben wir heute im Moment einen unheimlichen Zugriff auf unsere Lernplattform, auch auf die Videokonferenzen. Das wird ja, wenn wir denn geimpft sind, im nächsten Schuljahr sich anders darstellen. Mir ist es wichtig, eben über die konkret akute Ausstattungsfrage, die wir bewältigen müssen und wo wir bei sind, das Thema guten Unterricht nicht aus den Augen zu verlieren, weil das ist das zentrale Thema für gute Bildungspolitik. Aber wie gesagt, immer im engen Austausch, auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Das klingt vielversprechend. Kommen wir aber nochmal zum Digitalpakt Schule. Sie haben gesagt, 5,5 Milliarden Euro liegen dort drin. Allerdings werden sie nicht so abgerufen, wie man sich das vorstellen könnte. Das kann sie doch als Politikerin nicht zufriedenstellen, wenn mühsam erkämpfte Gelder irgendwo schlummern und anderswo dringend gebraucht werden. So wäre das nicht auch eine Maßnahme für Sie, da nochmal stärker zu wirken, dass die Gelder schneller zur Verfügung gestellt werden?
Ich finde, wer den Bürokratievorwurf erhebt, der muss das auch konkret benennen. Das, was darunter verstanden wird, sind in der Regel Ausschreibungen, die, glaube ich, notwendig sind. Wir können nicht einfach so schnell freihändig vergeben, wenn es sich um große Summen handelt. Und wir haben als Kultusministerkonferenz dafür gesorgt, dass nicht einfach nur Technik gekauft wird und hingestellt wird, sondern dass die Schulen konzeptionell sich mit Medienentwicklungsplänen befassen. Das ist jedenfalls für Brandenburg komplett abgeschlossen. Das ist aber notwendig, denn ich erinnere schon Zeiten, wo Rechnungshöfe ganze Sätze von Computern in irgendwelchen Kellern gefunden haben, die gut gemeint zur Verfügung gestellt wurden. Das macht ja nur Sinn, wenn das Kollegium sich damit beschäftigt, wie wir die digitalen Kompetenzen in den Fächern auch verankern. Und da muss man einfach sagen, ist uns die Pandemie dazwischen gekommen, weil natürlich keine Zeit für Schulkonferenzen waren, um das zu finalisieren. Und auch die Stadtverordnetenversammlung und die Landkreistage haben nicht getagt unter der ersten Zeit, weil wir Distanz gehalten haben. Für Brandenburg kann ich aber sagen, dass die Aufholjahre zum Ende des Jahres sehr erfolgreich waren, sodass wir fast wieder im Plan sind. Und ich denke, dass das in den anderen Bundesländern auch so sein wird. Ich wünsche mir auch häufig, dass das schneller geht. Aber bei den Endgeräten, zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler, liegt es einfach daran, dass es nicht so schnell die Geräte geliefert werden, weil die Unternehmen im Moment sehr viele solche Aufträge bekommen. Das hat mit der Schulverwaltung jetzt gar nicht mehr so viel zu tun.
Was ist Ihr größter Wunsch jetzt für Schuldeutschland?
Also wir wünschen uns, dass die Schulen möglichst schnell wieder geöffnet sind, dass wir die Pandemie im Griff haben, dass wir geimpft sind, dass Vollpräsenzunterricht stattfinden kann, dass wir nicht zu viel Defizite im Bildungsbereich für die Pandemie haben. Ich wünsche mir auch, dass Kinder und Jugendliche in solchen Situationen eine stärkere Stimme haben. Das, finde ich, mangelte doch in den letzten Monaten. Sie wissen schon sehr gut, wie es um Ausstattungsfragen geht. Sie können aber auch sehr deutlich sagen, dass Schule nicht nur ein Ort des Lernens ist, sondern dass wir die Pandemiebeschränkungen sie auch in ihrer sozialen Teilhabe massiv begrenzen. Und unser Ansinn ist, dass die Kinder und Jugendlichen unbeschadet durch diese Zeit kommen und dass dort, wo etwas aufgeholt werden muss, dass wir die Jugendlichen dabei auch unterstützen und dass wir hoffen, dass zum nächsten Schuljahr wir wieder in normalen Regelbetrieben sind und wir dann das Thema Digitalisierung eben nicht nur auf die Frage der Ausstattung, sondern wie gestalten wir Schule modern in den Angriff nehmen.
Das wird die Bundesschülerkonferenz natürlich freuen, die hier mehrfach bei uns im Interview gesagt hat, dass sie sich dringend mehr Kontakt auch zur Kultusministerkonferenz in den Corona-Fragen wünscht. Vielleicht können Sie den Ball dann ja einfach auch mal aufnehmen.
Wir haben, glaube ich, schon. Wir sind schon in der Terminvereinbarung.
Britta Ernst war das, die brandenburgische Bildungsministerin, die in wenigen Tagen offiziell das Amt als Präsidentin der Kultusministerkonferenz übernimmt. Vielen Dank.